Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Gäste. Und guten Morgen, liebe Mütter. Wir sind das Produkt eurer Liebe. Deswegen sitzen wir überhaupt alle hier. Und es ist schon angeklungen, ihr macht eine Arbeit, die oder habt an uns auch eine Arbeit gemacht. Für manche ist die Arbeit jetzt schon beendet, wenn die Kinder aus dem Haus sind, verheiratet sind. Ihr macht eine Arbeit für die Ewigkeit. Die nächste Generation der Gemeinde wird durch euch hauptsächlich geprägt. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an alle Mütter, dass ihr euch so investiert habt mit Herzblut, mit eurer Zeit. Ja, teilweise seid ihr auch über eure Grenzen gegangen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte daran anknüpfen, was wir in der Einleitung auch gehört haben, Christi Himmelfahrt. Es ist jetzt ein neuer Zeitabschnitt. Es war ja so, dass die Jünger, am Ende waren es ja nur noch 11, mit dem Herrn Jesus tagtäglich gelebt haben. Sie haben ihn gesehen, sie haben seine Wunder gesehen. Und nun? Was nun? Nun ist er von ihnen gegangen, in den Himmel. Nein, er ist kein zweites Mal gestorben. Er lebt bis jetzt. Weil nun ging es darum, dass man den Glauben auslebt. Ja, vorher war der Glauben richtig zum Anfassen. Man konnte alles hautnah miterleben. Und an dieser Stelle geht es dann auch weiter. Interessant ist es, dass wir auch im Alten Testament etwas über die Nachfolge lesen. Und zwar habe ich die Predigt überschrieben mit Gottes Ruf zur Umkehr und zum Segen. Lass uns einmal aufschlagen, Jesaja 58. Das ist jetzt ein längerer Abschnitt, aber ich habe es nicht geschafft, aufgrund dessen, dass dieser Text so schön ist, das Ganze irgendwo einzustreichen, zu kürzen. Jesaja 58. Rufe aus voller Kehle, schone nicht. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren, meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt? Wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sack, Tuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einem dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst? Dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich einmal ganz kurz die drei Punkte, an denen wir uns entlanghangeln werden, nennen. Das erste ist Voraussetzung für den Segen. Das zweite, der Maßstab Gottes. Und dann als drittes, das, was wir halt auch zum Schluss gelesen haben, der verheißene Segen Gottes. Nun, Voraussetzung für den Segen Gottes. Im ersten Vers steht, rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Übertretung und dem Haus Jakob seine Sünde. In anderen Übersetzungen steht da nicht Posaune, da steht dann auch Schofarhorn. Das Schofarhorn ist ein Horn von einem Widder entnommen. Und wenn man gerade das Alte Testament liest, dann war das ein Signalhorn, so kann man es nennen. Es bedeutete zum Beispiel für das gesamte Volk Israel oder ja, für das Kriegsvolk beispielsweise, die gerade im Krieg waren, wenn ins Horn gestoßen wurde, jetzt heißt es Rückzug. Also etwas Lautes, das alle hören konnten und sollten. Genauso wie die Sünde. Und wie ist das mit der Sünde? Eigentlich möchte man ja nicht, dass jeder die Sünde eines anderen kennt, oder? Also mir persönlich ist das unangenehm, wenn jetzt jeder von euch wüsste, was ich so denke, was ich alles so falsch gemacht habe. Denn ich bin auch noch auf dem Weg, wie es dieser Text sagt, auf dem Weg zu meinem Herrn. Und ich habe auch noch Dinge abzulegen. Aber hier ist alles schonungslos. Hier soll es lautstark verkündet werden, ganz laut wie dieses Signalhorn. Alle sollen es sehen oder hören. Es soll nichts verschönt oder ausgelassen werden. Keine Rücksicht auf irgendjemand oder irgendetwas. Aber wozu ist das nötig? Wozu? Wenn man sich die Situation hier etwas anschaut, etwas näher, dann stellt man fest, dass das Volk im Grunde genommen doch den einzig wahren Gott gesucht hat. Es hat sogar gefastet. Das Volk wusste, was gut und richtig ist. Aber dennoch scheint es nicht ausgereicht zu haben. Das Volk ist einen Weg gegangen, wo die Sünde nicht völlig ausgeklammert wurde. Wir lesen hier ein paar Punkte, die Gott nicht gefallen haben. Das Volk wiederum hat das gar nicht gemerkt. Es hat sich an die Sünde gewöhnt in gewisser Hinsicht. Vielleicht fing es klein an, wurde dann immer mehr. Und man war doch der Überzeugung, dass man mit dem, was man tut, ein Gott wohlgefälliges Leben führt. Wie ist das mit uns? Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Es ist nicht immer einfach und schön, wenn eine Schwester oder ein Bruder zu mir kommt und mir aufzeigt, hier an dem Punkt, da hast du versagt. Oder um es auf den Punkt zu bringen, da hast du gesündigt. Aber das ist wichtig, dass wir an so, solchen Punkt kommen. Denn da, wo die Sünde beim Namen genannt wird, da geschieht auch Sündenerkenntnis. Wo aber keine Sündenerkenntnis stattfindet, da gibt es auch keine Vergebung. Wo keine Vergebung ist, gibt es die Gnade nicht. Gott möchte nicht sein Volk dauerhaft strafen. Gott möchte vielmehr, dass das Volk zu ihm zurückkommt. Und darum soll es auch heute gehen. Wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit nur über Sünde reden, sondern wir dürfen uns daran erfreuen, welchen Segen der Herr für uns bereit hat, wenn wir denn die Sünde abgelegt haben. Die allermeisten von uns kennen einen Tag in ihrem Leben, wo sie Gott ihr Leben übergeben haben, wo sie erkannt haben, ja, ich komme ohne dich nicht weiter. Ich habe das Problem mit meiner Schuld, sie trennt mich von dir. Diesen Tag nennen wir Bekehrung, also eine Umkehr. Reicht es denn, wenn man sich einmal im Leben bekehrt hat, einmal umgekehrt ist? Das Volk Israel, das Volk Gottes, kannte die Wundertaten Gottes. Und auch das Volk Gottes hat es nötig, noch einmal umzukehren. Es geht nicht darum, dass man, wie bei der Bekehrung, einmal erkennt, ich brauche Gottes Hilfe, ich brauche Gottes Rettung und Gott einlädt, in das eigene Leben zu kommen. Das meine ich nicht. Dennoch gibt es Zeiten, wo man Wege geht, die Gott nicht gefallen. Und davon sollen wir eben umkehren. Und deswegen dürfen wir auch dankbar sein für die Geschwister, die auf uns zukommen und sagen, hier, dort bist du nicht so, wie es sein sollte. Vielleicht bringen sie es nicht direkt so auf den Punkt, sondern begleiten dich oder mich, wie auch immer, ein Stück weit in deinem Leben, aber weisen dich dennoch darauf hin, hier, das ist der richtige Weg. Wie schnell kann man sich in irgendwelchen Traditionen verstricken, in irgendwelchen Ritualen? Ja, wie schnell gewöhnt man sich an irgendwelche Dinge? Und das Volk Israel fragt hier, warum hörst du nicht auf unser Fasten? Was ist es denn, was Gott will? Will Gott, dass wir irgendwelche bestimmten äußerlichen Dinge erfüllen? Eher nicht. Kommt es darauf an, was wir leisten können, dass wir sagen, okay, heute habe ich gefastet, nichts gegessen für den Herrn, und ich beuge mich wie ein Halm, ein trockener Schilfhalm, den Kopf neigt und habe eine fromme Haltung. Darauf kommt es nicht an. Können wir Gott vielleicht mit irgendeiner Leistung beeindrucken? Ich meine, hier steht es doch, wir haben gefastet. Das Volk hatte doch auch was vorzuweisen. Nein, auch mit Leistung kann man Gott nichts vorweisen. Was ist es, was Gott möchte? Unser Herz. Darauf kommt es ihm an. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Maßstab an den Menschen. Jetzt sehen wir einmal, wie Gott über diese ganzen Sachen redet. Ab Vers 2 bis 9a, darum geht es in diesem Abschnitt. Ich habe mich auch manchmal schon gefragt, warum Gott in die eine oder andere Situation nicht eingreift, so wie das Volk Israel. Und schlussendlich, wenn man rückblickend schaut, musste ich feststellen, dass nicht Gott das Problem war, sondern dass ich das Problem war, dass ich Gottes Wirken im Wege war, dass ich eben nicht so war, wie Gott es wollte, damit er wirklich wirken kann. Und es ist schön, dass es nicht darauf ankommt, dass wir unsere Seelen kasteien müssen, also uns selber quälen müssen, dass wir irgendwas vorzuweisen müssen. Nein, es kommt auf Gottes Gnade drauf an. Es kommt nicht darauf an, dass wir uns abmühen, uns abplagen, Tag für Tag, damit wir möglichst fromm sind in irgendeiner Art und Weise. Nein, darauf kann es auch nicht ankommen. Denn das, was wir vorzuweisen hätten vor Gott, das muss man schlussendlich sagen, ist von Gott gegeben. Wir haben nichts in die Welt hineingebracht und werden auch nichts mit hinausnehmen. Wenn wir also darüber nachdenken, zu fasten und zu demütigen vor Gott, dann ist das Erste, was wir erkennen müssen, Gott ist der einzige Gott. Klar mag man sagen, das wissen wir, doch was bedeutet das? Wenn man die Bibel von vorn bis hinten durchliest, dann stößt man auf verschiedene Bibelstellen. Die eine wäre Johannes 15, Vers 5. Dort steht, dass wir ohne Gott nichts tun können. Also er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn wir uns solche Gedanken machen, ist die Frage, können wir Gott denn lenken irgendwie? Können wir Gott beeinflussen mit dem, was wir tun? Also ich hätte gern das und das. Ich habe hier ein Problem in meinem Leben. Ich werde jetzt fasten, Gott wird mich erhören und dann ist alles gut. Ist das so? So ein Automat, wo man Geld einsteckt und da kommt dann unten der Schokoriegel raus? Eher nicht. Du kannst Gott nicht lenken, denn er selbst steht über allem. Natürlich auch über dir und mir. In Kolosser 1 wird das ganz klar dargestellt. Dein Leben und der Zeitpunkt deines Sterbens liegen in seiner Hand. Offenbarung 1,18. Dort steht, dass er den Schlüssel des Todes und auch der Hölle hat. Weiter in Offenbarung 22,13, Alpha und Omega, er ist Anfang und Ende. Und dementsprechend hängt auch unser ganzes Leben hier, aber unsere ganze Ewigkeit eben auch von Gott ab. Das sehen wir auch in Johannes 14, Vers 6. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Gott, und das ist ein Trugschluss vieler Menschen, Gott kann nicht gemessen werden, sondern er ist der Maßstab in allem. Beispielsweise in der Liebe. 1. Korinther 13, auch ein Thema auf der letzten Freizeit. Und niemand weiß so gut Bescheid über dich wie Gott selbst, denn er hat dich gemacht. 1. Mose 1, Vers 26. So gibt es viele Dinge, die man noch aufzählen könnte. Es wird für immer einen Unterschied geben zwischen dir und Gott, denn er ist gerecht, heilig, allgegenwärtig, allwissend, vollkommen und. Eine ganz lange Liste könnte man über Gott schreiben. Also wenn man jetzt über sich selbst nachdenkt, über seinen Zustand vor Gott, dann sollte man diese Dinge vor Augen haben. Und ich will jetzt nicht irgendwas aufdrücken, sondern es ist schön, wenn wir vor unserem Gott stehen und uns auf einmal der Mund zugeht, weil wir nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Denn wir stehen vor unserem großen Gott und müssen anerkennen, ja, er ist der einzig wahre Gott. Von wem kommt also Gnade und Hilfe? Allein von ihm. Gott hat es in seinem Wort verheißen, dem Demütigen gibt er Gnade. Ja, das durfte ich selber auch beim Fasten schon erleben. Auch ich habe schon gefastet. Gibt es jemand, der auch schon gefastet hat? Okay, ich dachte mir schon, dass das die allermeisten sind. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und dachte mir, eigentlich ist das Fasten doch eher was für uns und nicht für Gott. Ich habe gemerkt, ich schildere mal ganz kurz die Situation. Es gab da eine wichtige Sache, die geklärt werden musste. Ich hatte keine Befugnis mehr, keine Macht mehr darüber. Gott musste eingreifen. Nun war das so akut, dass ich meinen Arbeitgeber jetzt nicht anrufen konnte und sagen konnte, hier, morgen komme ich nicht zur Arbeit, sag mal alle Kundentermine ab. Ist mir auch egal, wenn die Produktion irgendwo steht oder so. Ich muss jetzt fasten, ich muss mich zurückziehen, muss beten. Ging nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe auf das Frühstück verzichtet. Ja, vielleicht kein großer Akt, ne? Manche frühstücken gar nicht. Aber ich habe gesagt, es kommt aufs Herz an. Ich habe das erlebt, deswegen sage ich euch das so deutlich. Und ihr wisst es hoffentlich auch. Es kommt aufs Herz an. Obwohl ich nur das Frühstück weggelassen habe und zur Arbeit gefahren bin, hat Gott eingegriffen. Und obwohl ich nur das Frühstück weggelassen habe, waren meine Gedanken ständig bei dieser Situation. Hier muss der Herr helfen, hier muss er eingreifen, sonst gibt es da keine Hoffnung. Und er tat es auch. Also, noch einmal, es kommt nicht auf irgendeine Leistung an, auf äußere Sachen, die wir irgendwie erfüllen müssen, um Gott zu gefallen. Nein, er will unser Herz. So ist das Fasten für uns auch eine Hilfe, dass wir einen Blick bekommen für das, was wirklich dran ist, was wirklich wichtig ist. Und die Frage, die sich stellt, was ist es denn, was Gott von uns möchte? Auch das werden wir gleich beleuchten. Was passiert nun, wenn wir mit der richtigen Herzenseinstellung, also in Demut vor Gott treten? Da werden uns die Dinge wichtig, die Gott eben auch wichtig sind. Gott vergleicht hier das Fasten direkt mit anderen Dingen. Jesaja 58, die Verse 6 und 7, können wir nochmal lesen. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Es scheint mir, als wenn hier Gott sagt, kümmerst du dich um meine Belange, also das, was ich auch für den Menschen tun würde, lebst du genauso, wie ich es auch tun würde, dann brauchst du dich um dein Leben nicht sorgen. Ich werde für dich sorgen. Das sehen wir dann auch später noch in den Versen 8 bis 14. Was ist das, was Gott möchte? Unrechtmäßige Bindungen losmachen, Menschen von Bedrückung oder Unterdrückung befreien, alle Ketten sollen gesprengt werden, mit dem Hungrigen soll das Brot gebrochen werden, Jesus tat das ja auch, und Arme und Verfolgte in dein Haus aufnehmen. Das tut der Jesus übrigens auch. Denn wir selbst sind eigentlich diese Armen und Verfolgten. Und eines Tages werden wir in das Haus Gottes kommen. Gott sei Dank, dass wir nun Königskinder sein dürfen und auch schon von seinem Reichtum schmecken dürfen. Aber eigentlich kommen wir von dem her, wie es hier auch hier steht. Nackte und Entblößte sollen bekleidet werden. Und ganz am Ende, so ganz, ganz unten steht, und dass du dich dem eigenen Fleisch nicht entziehst, also für dich selbst sorgst. Da sehen wir mal, wie die Prioritäten gesteckt sind. Also wer soll dich so behandeln? Die Frage ist falsch gestellt. Hier geht es darum, dass wir das so tun. Nicht die anderen sollen was, sondern wir sollen tun. Und dann wird Gott handeln. Wenn wir diese ganzen Eigenschaften sehen, dann kommen wir wieder zu dem Punkt Demut und Liebe. Diese beiden sind hier vereint, diese beiden Begriffe. Du stellst dich nämlich auf die Stufe eines anderen. Du selbst hast vielleicht gar keine Probleme mit dem einen oder anderen. Nehmen wir mal das Geld. Da ist einer, der hat nicht viel Geld und kann sich nichts Gutes, sage ich mal, zu essen leisten. Wo man vielleicht selber nur Bioprodukte im Haus hat und vielleicht sogar selber im Garten alles anbaut, weil das besser ist und so weiter und so fort. Wie schön wäre es, wenn man diesen Bruder oder diese Schwester, oder vielleicht ist es noch nicht mal ein Bruder oder eine Schwester, einfach mal nach Hause einlädt und sagt, der Tisch ist gedeckt, setz dich hin und iss. Es ist interessant, wie die Leute darauf reagieren, auch bei Kleinigkeiten. Ich habe mal einem etwas älteren Mann, der nicht so gut zu Fuß war, gesagt, ich würde gerne sein Wasser aus dem Einkaufswagen, so ein Sechserträger, ins Auto, in den Kofferraum reinstellen. Und er fragt dann einfach nur, warum? Also es ist interessant, wie das Ganze dann ankommt. Aber hier dürfen wir den Unterschied machen. In kleinen Dingen, aber natürlich auch in großen Dingen. Wie schön ist es, wenn das, was wir tun, nicht Fassade ist, sondern wirklich von Herzen kommt. Und das merken die Menschen. Lasst uns weitergehen zum dritten Punkt, der verheißene Segen. Und weil das so schön ist, lasst uns das nochmal lesen. Vers 8 bis 14. Dann wirst du rufen, also wenn wir das alles getan haben, dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Finger zeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst, nicht nur das Brot, und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir hervorgehen, werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert, die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst und die nichtigen und noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben und ich will dich über die Höhen des Landes führen und die Speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja? Der Mund des Herrn hat es verheißen. Das allererste, was hier im Abschnitt steht, ist, dass unser Licht sein wird wie die Morgenröte, wie der Sonnenaufgang. Interessant. So ein Sonnenaufgang, der ist jetzt nicht nur in deinem Haus irgendwie sichtbar. Die kannst du am ganzen Himmel sehen. Alle können diesen Sonnenaufgang, diese Morgenröte sehen. Das ist ja interessant. Wir haben dieses Licht nicht, doch Gott möchte durch uns scheinen. Es ist interessant, dass Gott durch uns die ganze Welt erreichen kann. Alle können es sehen. Und es ist wirklich schön, gerade jetzt, wenn es auch draußen so warm ist, diese Kühle am Morgen, diese herrliche Schönheit, wenn die Sonne aufgeht. Die Sonne zerreißt die Finsternis. Und wir hatten es auch schon öfter hier vorne gehört, wer siegt, Licht oder Finsternis? Wenn es dunkel ist, siegt immer das Licht, wenn es dann ins Dunkel kommt. Es zerreißt die Finsternis. Und ein neuer Tag darf beginnen, wie ein unbeschriebenes Blatt. Es wäre schön, wenn wir unsere Geschwister dazu anstiften, dass sie auch so ein schöner, herrlicher Sonnenaufgang werden. Es wäre schön, wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und es macht auch sehr viel Hoffnung, wenn man das jetzt liest. Denn ich denke, dass wir alle solche finsteren Tage kennen. Tage, die sich anfühlen wie die tiefste Nacht. Und hier steht, dein Licht wird sein wie die Morgenröte. Ist das nicht ein mutmachendes Wort, eine herrliche Zusage? Es ist egal, wo du stehst, das Wort steht hier auch und das kann keiner ändern. Was kommt weiter? Es kommt die Heilung. Sie wird schnell voranschreiten, steht hier. Gibt es jemanden, der noch krank ist? Also ich lasse meine Hand jetzt bewusst oben. Bin ich der Einzige? Nein? Okay, interessant. Wie sieht es denn aus mit der Heilung? Ist hier verheißen, dass wir von aller Krankheit geheilt werden? Ist das so? Ich denke, dass unser Verständnis manchmal etwas anders ist als Gottes Verständnis. Ich denke, dass Gott hier einen bestimmten Bereich in unserem Leben meint, wovon wir geheilt werden sollen. Und das sind eben bei uns allen verschiedene Bereiche. Es kann sein, dass der ein oder andere sich an die Krankheit klammert, wenn man das mal so schlecht ausdrückt. Man kann es auch positiv ausdrücken, an die Gesundheit klammert. Vielleicht braucht man davon Heilung. Vielleicht geht es darum, dass man Gott vertraut und nicht hier seine Gesundheit oder eben die Krankheit im Fokus hat. Vielleicht braucht man da Heilung. Ich weiß nicht, was in deinem Leben dran ist, geheilt zu werden. Vielleicht sind es Beziehungen. Vielleicht sind es noch ganz andere Dinge. Aber ich weiß, dass Gott dort auch Fortschritte erzielen möchte und es auch tun wird. So steht es hier drin. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass man auch seine Krankheiten los wird. Das will ich gar nicht gesagt haben. Aber wie gesagt, vielleicht sind die Dinge anders, als wir meinen, dass sie jetzt wichtig sind. Wir lesen auch, also wenn man sich über das Fasten nochmal Gedanken macht, da sehen wir zum Beispiel auch, dass das Fasten für einen bestimmten Bereich ist, für eine bestimmte Sache. Also ich kenne jetzt keinen, der gesagt hat, ich faste jetzt einen Tag, damit in meinem Leben alles gut ist. Ich kriege eine schöne Frau, ein schönes Auto, ein schönes Haus, ich habe die Gesundheit, ich habe eine gute Arbeitsstelle und. Meine Rente ist gesichert und weiß nicht was. Nee, es gibt einen bestimmten Bereich, für den man fastet, und so, glaube ich, ist es dann auch für die Heilung anzusehen. Ich denke schon, dass Gott, so wie wir es auch heute getan haben, Gott solche Gebete erhört. Schenke du Heilung in dieser konkreten Situation. Davon bin ich absolut überzeugt und habe es auch selbst schon erlebt. Es stellt sich auch die Frage mit der Krankheit. Natürlich ist es schön, wenn man gesund ist. Aber was nützt es, wenn die inneren Organe und alles gesund ist, wir aber getrennt sind von unserem Herrn? Dann ist uns das alles nichts nütze. Vielmehr schön ist es, und ich denke, die meisten kennen die Ursula Geier, die ja jetzt beim Herrn ist. Wie schön ist es, dass diese Frau trotz so tiefer, starker Schmerzen ein Segen war für alle, die sie besucht haben, für alle in ihrem Altenheim, in ihrer Familie, also von Hermanns im Freundeskreis. Es ist schon interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Aber das ist doch viel schöner, oder? Gottes Herrlichkeit wurde an dieser Frau sichtbar. Ich wünsche euch allen die Gesundheit, aber ich möchte euch sagen, habt Geduld, wenn ihr sie nicht habt. Ja, lasst uns nicht versuchen, uns einen Gott zu basteln, wo wir meinen, Gott müsste so oder so handeln, sondern lasst uns vielmehr in sein Wort schauen und unsere Augen auf ihn richten, dass wir den richtigen Fokus behalten. Das ist die beste Prävention davor, dass man nicht sich in irgendwelchen Dingen verstrickt, wo der Herr am Ende sagt, liebes Volk Israel oder lieber Arche, wo seid ihr? Ihr seid nicht da, wo ich bin. Lasst uns auch von ganzem Herzen auf die Verheißung Gottes vertrauen. Wenn wir uns nochmal die Jünger anschauen, der Herr Jesus war jetzt weg, jetzt ist doch alles vorbei, alles zu Ende, oder? Haben die Jünger so gedacht? Lass uns ganz kurz nochmal Markus 16 aufschlagen, das letzte Kapitel, Markus Evangelium. Das waren die letzten Verse. Vers 19 und 20. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zu Rechten Gottes. Was machten sie? Sie aber gingen hinaus und verkündeten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen, die Zeichen, die davor genannt worden sind. Also, frohen Mutes. Gott hat seinen Heiligen Geist den Jüngern versprochen. Die Jünger haben ihm vertraut, sie haben der Verheißung geglaubt. Und der Glaube, so wissen wir das auch von Abraham, wurde zur Gerechtigkeit angerechnet. Wir lesen hier, dass die Gerechtigkeit vor uns hergehen wird, wenn wir diese Dinge tun, die dort stehen. Die Gerechtigkeit ebnet die Wege. Ich will mal ein kleines Beispiel geben. Und zwar gab es vor kurzem eine Sache bei uns in der Firma. Wir haben so ein Mitarbeitergespräch gehabt und ich hatte die Möglichkeit, ohne weiteres an eine schöne Summe von Geld ranzukommen, einfach nur, wenn der Chef bestimmte Sachen in seine Excel-Liste einträgt. Es hat was mit meiner Leistung zu tun, die ich dort bei der Arbeit erbracht habe, aber ich konnte schlussendlich nicht komplett schriftlich nachweisen, dass das Geld, das er mir jetzt auch so geben würde, mir auch wirklich zusteht. Und so habe ich gesagt, lass mal das Ganze lieber. Ich gebe mich mit dem wenigen zufrieden als die große Summe, damit ich mein Gewissen nicht belaste. So gibt es viele Dinge, wo wir Zeugnis sein dürfen. Eben dieser Chef hat das Mitarbeitergespräch bei uns zu Hause geführt. Und unser WLAN heißt, Jesus ist der einzige Retter. Komisch, oder was heißt komisch? Interessant, dass er das von Jahr zu Jahr auch immer wieder weiß. Er weiß genau, in welchem Netzwerk er sich anmelden muss, damit er dann bei uns auch Internet hat. Aber so kommt eins zum anderen. So gibt es auch viele nicht ausgesprochene Dinge und viele Sachen, von denen wir gar nichts mitbekommen, wenn wir Licht sind, wenn wir den gerechten Weg gehen. Aber sie werden gesehen, diese Taten. Sie werden bekannt. Ich möchte euch Mut machen, auch da in den kleinen Dingen, und da darf ich auch noch lernen, in den kleinen Dingen, wo es keiner sieht, auch dem Herrn treu zu sein. Dann wird die Gerechtigkeit vor uns hergehen und den Weg ebnen. Nehmen wir einmal an, es kommt jetzt etwas abhanden in unserer Firma oder es gibt einen Kunden, der sich beschwert über meine Arbeit. Wem wird er dann mehr glauben, den anderen oder mir, wenn ich sage, es hat sich so und so verhalten? Die Gerechtigkeit ebnet den Weg. Und noch einmal, es ist ja nicht meine Gerechtigkeit, sondern es ist die Gerechtigkeit Gottes, die in mir zum Ausdruck kommt. Also nochmals, ich finde das so toll. Es kommt nicht auf uns drauf an, sondern alles kommt auf Gott drauf an. Es ist Gottes Gerechtigkeit. Die Herrlichkeit Gottes lesen wir hier. Gibt es schon mal jemanden, der die Herrlichkeit Gottes irgendwie gespürt hat, gesehen hat, ein Stück weit? Okay, schön. Denken wir nochmal an die Emmaus-Jünger. Brannte nicht unser Herz? Brannte es nicht, als wir mit dem Herrn Jesus da gegangen sind? Ja, die Herrlichkeit Gottes. Es ist schön, dass wir ein Stück dieser Herrlichkeit Gottes schon auf dieser Erde sehen dürfen. Und es ist schön, wenn die Herrlichkeit Gottes unsere Gefolgschaft ist, wenn sie hinter uns hergeht. Da, wo wir waren, da sehen wir die Herrlichkeit Gottes im Nachhinein. Und nicht nur wir, denken wir wieder an die Morgenröte. Sie wird von allen gesehen. Wir dürfen ein Leben der Anbetung führen, ein Leben, das Gott ehrt, das für alle sichtbar wird. Wie wunderbar ist das? Und wie schön ist es, wenn die Gerechtigkeit den Weg auch in den Himmel bahnt. Christus ist unsere Gerechtigkeit geworden. Und ja, wir sehen ein Stück der Herrlichkeit Gottes, aber eines Tages ist diese Gerechtigkeit, die dort am Kreuz erworben wurde, unser Schlüssel zu der größten Herrlichkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wir werden unseren Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir dürfen ihn erkennen in seiner Pracht, in seiner Majestät. Ich freue mich da wirklich drauf. Hier geht es weiter im Text. Du wirst Gott anrufen. Okay? Da gibt es ja viele Götzen in der Bibel, so Holzschnitzereien und so weiter. Aber hier ist alles anders. Dann wirst du Gott anrufen und eine Antwort erhalten. Es gibt nur den einen Gott. Und es gibt auch noch weitere Aufforderungen, weitere Dinge, die wir tun sollen. Alles, was dich und mich unterjocht, also irgendwie versklavt, das sollen wir aus unserer Mitte entfernen. Alles, was uns die Freiheit raubt in irgendeiner Art und Weise. Es können verschiedene Dinge sein. Es muss nicht gleich eine Sucht sein, aber es kann vielleicht ein Gedanke sein, der dich blockiert, dein Bruder, deine Schwester, schlussendlich muss man sagen, Gott wirklich vollkommen zu lieben. Alles, was uns unterjocht, weg. Die Mitte, ja, aus unserer Mitte heraus. Die Mitte sollte doch Gott sein und nicht irgendetwas anderes. Es gibt Bindungen in unserem Leben, die wir selbst schaffen. Und das Volk Israel hat es hier auch getan. Wir lesen zum Beispiel, dass die Arbeiter alle losgeschickt wurden. Die sollten von mir aus das Getreide einsammeln. Es ging darum, die Ernte einzubringen, bevor es regnet, bevor dies, bevor das. Es gibt da gewisse Bindungen. Natürlich muss man auch was essen. Aber es gibt gewisse Bindungen, die wir uns selber schaffen. Und davon sollten wir uns schnellstmöglich auch wieder befreien. Was auch immer das in deinem Leben ist. Ich denke mal, dass keiner von uns hier ein Bauer ist. Vielleicht heißt man nur so. Okay. Hier steht auch, dass wir die unheilvollen Reden lassen sollen. Also alles Schlechte über den anderen, das sollte bei uns verstummen. Also wie ein Schwamm. Da kommt was Schlechtes, es wird aufgesaugt. Und wenn es zu viel wird, dann lassen wir das bei Gott alles ab. Da dürfen wir uns wieder entleeren, aber nicht beim Nächsten. Wir können viel zerstören, wir sind aber eher dazu berufen, in Einheit zu leben. Wir lesen hier zum Beispiel, dass es darum geht, die Breschen auszubessern. Können wir nochmal lesen, ist auch nicht so alltäglich, dass man das Wort verwendet. Wo steht es hier? Genau, in Vers 12. Der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt. Die Breschen waren damals Löcher in der Abwehrmauer, also in der Mauer, die um die Stadt herum war. Und das ist natürlich dann ganz einfach. Wo ein Loch ist, da kann man ein größeres Loch draus machen. Da kann man bald mit einem Mann durchsteigen und irgendwann vielleicht auch mit einer ganzen Armee. Wir brauchen Leute, die diese Breschen, diese Löcher zumachen. Die sagen, ich stelle mich in den Riss und ich mache das Loch jetzt zu. Ist nicht ganz angenehm manchmal, oder? Aber Gott hat seinen Segen dafür verheißen. Es wäre doch schade, wenn wir diese unheilvollen Reden bei uns hätten und die Löcher bei uns noch größer machen. Bei uns heißt Familie, Gemeinde, bei der Arbeit. Es wäre doch viel besser, wenn wir zur Einheit bauen, dass die Mauer wieder ein Ganzes ist und dass das, was dort drin ist, in den Mauern, geschützt ist. Dafür sind wir auch in dieser Gemeinde zuständig. Nicht nur die Ältesten. Nein, nein, steht hier gar nichts von den Ältesten. Sondern jeder Einzelne darf dieser Lückenbüßer, man kann es nicht anders sagen, sein. Damit die Gemeinde stark wird, zu einer Einheit wird. Es funktioniert nicht, wenn man auf andere schaut, sondern wenn man, wie es hier auch steht, sein Herz darreicht, dem Hungrigen. Es geht darum, dass wenn ein Bruder vielleicht in eine Sünde gefallen ist, dass man ihm aufhilft und nicht mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt, das war ja ganz klar mit dir. Und meinem Nachbarn habe ich das ja auch schon erzählt. Naja, der hat es ja sowieso schon gesehen und wir wissen ja alle, dass du so ein Schlechter bist und so. Nein, 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 nein. Lieber aufrichten. Es gibt Leute, die sind ausgehungert, vielleicht, ich hoffe es aber nicht, vielleicht auch in unserer Gemeinde, die einfach jemanden brauchen, der sein Herz teilt, aufrichtet. Dass er nicht im Dunkeln herumtappen muss, sondern dass man ihn an die Hand nimmt und sagt, guck mal hier, die Morgenröte, ich nehme dich mit, komm mit, wir gehen zusammen. Was nützt so einem das beste Biogemüse, ein reich gedeckter Tisch, wenn seine Seele hungert? Auch das schafft Einheit. Auch davon ist hier die Rede, von dieser Liebe und eben, wie auch genannt, der Demut, dass man sich mit dem anderen eins macht. Weiter geht es hier auch zum Beispiel, wir werden nicht alles betrachten aufgrund der Zeit, dass wir sein werden wie ein Garten, wo es nicht nur ein Wasser gibt, sondern da steht Mehrzahl. Und da muss ich zwangsweise an Psalm 1 denken. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht trägt zu seiner Zeit. Alles, was er tut, gerät wohl. Wir lesen da ganz wunderbare Dinge, weil dieser Baum angeschlossen ist an eine Quelle, die nicht versiegt. Auch hiervon ist die Rede, von dieser Quelle. Das Resultat, wir werden Nachkommen haben. Sicherlich auch unsere Kinder, aber auch unsere geistlichen Kinder. Wir werden Nachkommen haben, die Großes und Gewaltiges tun können. Wir heute dürfen die Grundlage für die nächste Generation legen. So wie unsere Mamas das gemacht haben, dürfen wir das auch. Und wir dürfen sogar noch viel mehr machen. Wir dürfen darauf aufbauen, was uns schon gegeben ist. Also da, wo alles hoffnungslos verloren ist, alles zerstört, alles in Trümmern, da dürfen wir dann Leute sein, die aufbauen. Ja, nicht nur wir, sondern eben auch unsere Kinder. Der Sabbat bringt Segen, auch das wissen wir. Wer den Tag ehrt, wird von Gott gesegnet. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass im letzten Verschen, Vers 14, steht, der Segen Jakobs. Also es geht eigentlich hier um das Volk Israel. Wenn man das Alte Testament allerdings anschaut, dann sieht man, dass viele Segnungen eben materieller Art sind. Und hier liest man eigentlich nichts Materielles. Hier geht es um geistlichen Segen. Und dieser Segen betrifft eben nicht nur das Volk Israel, sondern auch uns. Lass uns das kurz zusammenfassen, was wir heute gehört haben. Gott möchte nicht Leistung. Er sagt vielmehr, lebt nach dem, was mir gefällt. Und ihr werdet mich persönlich haben. Habt ihr mich, dann habt ihr alles. Amen.